noch einmal gehen um einen Bibelvers aus Matthäus 6, Vers 33. Und da ich ja vor zwei Wochen euch quasi gebeten habe, diesen Vers auswendig zu lernen, gehe ich jetzt auch fest davon aus, dass die meisten von euch den eh so aus dem FF heraussagen können. Und dann möchte ich mal gerne mal, dass jetzt mal, wer weiß, was da geschrieben steht, jetzt außer die üblichen Verdächtigen, die das immer wissen, oder die Schlauberger, ja. Wer weiß denn, was in Matthäus 6, Vers 33 steht? Super. Wilko, ich bin stolz auf dich. Du bist ein Prachtköttel. Und damit die anderen das auch, genau, Applaus. Könnt ihr drei das mal an die anderen verteilen? An die anderen verteilen? Okay. Oder? Linda? Okay, damit ihr anderen das auch alle so schick nachlesen könnt, wenn ihr das nächste Mal gefragt werdet, habe ich euch das auch nochmal ausgedruckt und möchte das gerne, dass jeder das so vor Augen hat, den Bibelvers, weil er mir im Moment sehr viel bedeutet und genau, weil es da halt heute auch drum gehen soll, nämlich den Bibelvers, wie gerade Wilko schon vorgelesen hat, trachtet zuerst nach dem Reiche Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch das alles zufallen. Genau. Diese Verteilaktion ist kein Grund, unruhig zu werden. Wir bleiben nach wie vor verwandelt in einem riesengroßen Ohr. Wie ihr sehen könnt auf dieser kleinen Visitenkarte, wo ich diese Bibelverse abgedruckt habe, sind die ersten beiden Worte fett und groß gedruckt. Und ich möchte gerne mit euch diesen Bibelvers so ein bisschen wie in so einer Salamitaktik so betrachten und darüber nachdenken, also scheibchenweise. Und halt heute jetzt mal über die ersten beiden Worte, trachtet zuerst, so nachdenken. Und das wäre hier quasi heute Teil 2 von einer Predigtreihe. Vor zwei Wochen war Teil 1 und da ging es ja um die sogenannte Revealstudie. Psst, ist da, gibt es hier hinten noch was? Okay, alles klar. Ja, mir ging es vor zwei Wochen um die sogenannte Revealstudie. Und für die das nicht mitbekommen haben, wollte ich das mal kurz nochmal so ein paar Sachen rausnehmen, was aus dieser Reveal-Studie da für Erkenntnisse herausgekommen sind. Nämlich unter anderem ist dabei herausgekommen, dass der Grad deiner Gemeindeaktivität oder der Grad, wie viele Gemeindeveranstaltungen du besuchst, eigentlich keinen direkten nachweislichen Einfluss auf dein geistliches Wachstum haben. Ja, man könnte sogar sagen, du kannst in der Kirche geboren sein und du kannst in der Kirche aufgewachsen sein und das volle Programm mitgenommen haben an Kommunion, Konfirmation, Taufe, Teenkreis, Jungschar, Jugendkreis, Kreis junger Erwachsene, Midlife-Kreis, Seniorenkreis. Du kannst da gestorben sein in der Kirche, vielleicht sogar schon gezeugt worden und begraben worden sein. Und es kann trotzdem sein, dass du eigentlich mit Jesus wirklich nie wirklich was am Hut hattest. Und das Heiliger Geist, Gott, der Vater im Himmel, dass du eigentlich nie eine Herzensbeziehung zu dem hattest. Wenn jemand viel in eine Gemeinde geht, dann, wenn einer viel dabei ist, dann verändert sich eher, kann man sagen, okay, das Verhalten wird so ein bisschen christlicher, ja, dass er auch irgendwie sich ein bisschen anpasst, auch mitarbeitet oder spendet, andere Leute einlädt. Aber das Herzensanliegen Gott gegenüber, wie sehr du ihn liebst, wie sehr du dich selber liebst und wie sehr du andere Menschen lieben kannst, das wird viel mehr dadurch, hängt viel mehr damit zusammen, wie viel Zeit du mit dem Herrn direkt verbringst. Wie viel geistliche Übungen du praktizierst. Das heißt also beten, Bibel lesen, auf Gott hören, fasten, Stille, Sünden bekennen und überwinden und so weiter. Und da wächst dein Herz und wird groß, dass du Gott immer mehr lieben kannst und dass du dich selber immer mehr lieben kannst und auch andere Menschen. Und bei dieser Reveal-Studie ist unter anderem auch gefragt worden, alle Leute, was hindert dich denn eigentlich daran, im Glauben zu wachsen? Und da gab es eine Menge Antworten, da haben manche Leute gesagt, ach, es gibt irgendwie, ich habe unangemessene Beziehungen in meinem Leben, wie die ziemlich runter oder ich bin mit der verkehrten Frau zusammen und das, ich weiß auch, Gott will das eigentlich nicht oder es gibt Abhängigkeiten in meinem Leben, da komme ich einfach nicht drüber weg, es gibt emotionale Probleme, die ich habe, irgendwie Depressionen, Wut oder ich weiß nicht, wie ich mit Gefühlen umgehen soll. Oder andere Leute haben gesagt, Tratsch ist so ein Problem. Das, ach, da mache ich immer wieder mit und das zieht mich voll runter. Aber so der absolute Number One Hinderungsgrund und 75% aller befragten Leute haben gesagt, ja, das ist eigentlich das ist ein Problem bei mir, ist, dass das geistliche Wachstum und Jesus und der Glaube nicht die Priorität hat in meinem Leben. Mein geistliches Wachstum hat keine Priorität. Haben 75% gesagt. Die Leute, die sich selber so einsortieren würden, in so einem geistlichen Stillstand zu sein, also wo man merkt, man ist irgendwie, hängt wie in einem Loch und es geht irgendwie in der Beziehung zu Jesus gar nicht richtig weiter und man hat auch vielleicht so gar keinen Antrieb mehr und auch beten und Bibel lesen, das macht man gar nicht mehr. Da sagen das sogar über 90%, der Glaube hat einfach nicht die Priorität in meinem Leben. Oder vielleicht hat er noch eine Priorität in deinem Leben, aber halt auch, wie halt andere Dinge auch eine Priorität haben. Und wenn alles irgendwie wichtig ist, dann ist ja eigentlich im Prinzip auch gar nichts wichtig. Also vielleicht kennt ihr das oder wer von euch irgendwie auf dem Büro arbeitet und dann gibt es ja manchmal so Wochen, da bekommt man eine Akte nach der anderen auf dem Platz und überall steht ein Post-it drauf, eilt. Aber wenn das überall drauf steht, dann eilt halt auch nichts mehr. Oder wenn du Arbeitsaufträge bekommst irgendwo anders im Job und alle sind oberste Priorität und ganz, ganz wichtig und kommt von oben und das will jetzt der Vorstand und das muss jetzt gemacht werden. Aber das wird immer gesagt, dann nutzt sich das ganz schön ab und dann hat eigentlich auch nichts richtig Priorität. Und vielleicht geht jetzt auch so, ich habe das irgendwann mal zu meinem Ex-Chef gesagt, sag mir nicht, was ich tun soll. Sag mir mal, was ich nicht tun soll. Sag mir mal, von all den Arbeiten, was kann ich liegen lassen? Was ist jetzt mal unwichtig? Du sagst mir, bei allem sagst du mir, das ist wichtig. Sag mir mal, was ist unwichtig? Und ich glaube, da ist wirklich dieser Punkt, Prioritäten zu setzen. Was ist wirklich wichtig? Und wie kriegt man das hin? Oder wie kann man an den Punkt kommen? Wie kann ich das sortieren? Da gibt uns der Bibelvers, trachtet zuerst nach dem Reiche Gottes, eine ganz gute Aufforderung und ja, ich hoffe, dass uns das irgendwie so ein bisschen auch in eine gute Richtung locken wird. Manchmal machen wir Veranstaltungen, wo auch eine Menge Leute kommen, die sind jetzt nicht unbedingt so geistlich und da sind dann irgendwie wie bei einer Abi-Party und dann sagen wir auch schon mal, und das ist ja irgendwie auch richtig, das ist auch ganz gut, wenn die Leute auch merken, dass wir Christen eigentlich ganz normale Menschen sind. Ist auch richtig. Ich skizziere das jetzt trotzdem manchmal so oder überzeichne das jetzt mal ein bisschen, weil manchmal tun wir dann auch so, ey, wir Christen, wir sind eigentlich ganz normal. Also mit uns ist eigentlich alles in Ordnung. Also wir sind nicht anders und wir sind genauso Urlaubsbucher, Aktienspekulanten, Konsumenten, Weihnachtsmarktbesucher und wie alle anderen ja auch, ja, haben auch Sportvereine und wir sind eigentlich ganz normal, ja. Ich habe auch schon mit einem unterhalten, der war dann irgendwie auch ein bisschen traurig, frustriert. Ach so, echt, ich dachte, ihr hattet was Besonderes. Ne? Klammer auf, warum sollte denn eigentlich überhaupt jemand Christ werden? Klammer zu. Aber nein, Quatsch, wir sind ja nicht wie alle anderen. Wir haben noch was zusätzlich. Wir haben noch ein zusätzliches Hobby, was Nicht-Christen nicht haben. Nämlich wir haben noch Bibel lesen, beten, Gemeinde und so weiter, so als einen zusätzlichen Lebensbereich. Und den versuchen wir auch immer noch unterzubringen. Und da ist auch noch immer mal irgendwie so ein Prediger, der uns versucht, so ein bisschen anzuheizen, dass wir da so immer ein bisschen noch den Bereich so ein bisschen ausbauen. Und ach, irgendwie dann kommt da noch so ein Ferry, der, hast du nicht gesagt, aber jetzt als Beispiel, oder die Nina, und die sagt dann, wir beten alle zu wenig. Und das ist irgendwie auch so ein richtig, das ist eine Nummer, die klappt immer. Also überall in jeder Gemeinde kannst du sagen, ihr betet zu wenig. Und es sind immer ein paar Leute, die sagen, ach, das stimmt auch. Ja? Weil man könnte ja immer mehr beten und ja, okay, das muss irgendwie mehr werden und ja, wir Christen, wir haben dann vielleicht auch manchmal, wir sind genauso wie alle anderen, aber wir haben vielleicht noch einen volleren Terminkalender. Wir haben vielleicht auch das Gefühl, wir haben 120% Terminkalender und das ist manchmal auch gar nicht so schön. Tja, wenn das Leben 120% gefüllt ist, dann hilft nur eins: dass man Dinge auch mal lassen muss. Und jetzt ist das ja mit diesen Dingen lassen so eine Sache. Bei den Jesus Freaks wurde das lange Zeit sehr groß geschrieben und ich glaube, das ist auch wirklich eine Sache, die wir gut erkannt haben. Nämlich, dass Christsein mehr ist, Dinge zu tun, die man früher nicht getan hat, als Dinge zu lassen, die man früher getan hat. Habt ihr den Satz verstanden? Ja, das kam so ein bisschen daher, so also was ich aus den 60er, 70er, 80er Jahren vielleicht noch bis hinein, da gab es halt auch irgendwie, haben sich irgendwie auch ein paar komische Gesetze manchmal eingeschlichen in manche christlichen Kreisen. Da gab es dann Leute, die gesagt haben, Christen, die gehen nicht ins Kino und tanzen nicht und hören auch zeitversetzt Musik, so immer so ein Jahrzehnt. Und die haben auch, trinken keinen Alkohol und gehen nicht aus. Und das hat immer so dazu geführt, dass manchmal dann Christian auch so ein bisschen als so ein, doch eher so ein freudloses, dröges Ding so rüberkam, so eine Spur konservativer, ganze Spur langweiliger. Und das wurde dann alles so ein bisschen, all die Dinge haben natürlich die Christen auch gemacht, aber halt natürlich manchmal heimlicher. Ja, das ist ja dann irgendwie auch vermarktet worden. Da gab es den Globus, wo dann da drin die Minibar war. Ne? Oder genau, den Fernsehschrank, den man verstecken konnte. Genau, den man dazu machen konnte. Ich habe auch so ein Ding, aber weil ich ihn gut fand. Und dann sind die Sachen so ein bisschen so in die Heimlichkeit abgerutscht. Und das ist ja auch nicht so der wahre Heinrich. Und das ist uns ja irgendwie auch klar. Und über den Punkt sind wir ja auch weg. Das ist ja, natürlich ist Christsein nicht in erster Linie, was man nicht macht, sondern Christsein ist in erster Linie das, was man macht. Das, was man tut. Also das, was in unser Leben hineingekommen ist, nicht das, was wir weglassen. Ja, Christsein heißt mehr, irgendwo Jesus zu kennen, zu lernen, Gottes Stimme zu hören, irgendwo das mal zu schmecken, irgendwie auch welche, ja, wie sich Nähe Gottes anfühlt, ja, mit Gott auf unserer Seite zu leben und so weiter. Für Leute zu beten, ja, so eine übernatürliche Freude mal kennenzulernen. Ja, das alles, das ist Christsein. Und doch ist das heute nicht mein Thema, sondern dass Christsein auch heißt, Dinge zu lassen, die man früher getan hat. Und dass das auch eigentlich ganz gut ist. Und das war auch mal, als ich Christ geworden bin, da war das auch mal so modern, da sind dann auch immer mal Leute, die haben dann irgendwie gesagt, oh, mir ist klar geworden, ich soll das und das aufhören für den Herrn. Und dann gab es auch andere, die haben dann immer direkt so eine Gesetzlichkeit gewittert und gesagt, oh, das klingt aber komisch, aber ich glaube, das war häufig nicht so. Das ist schon auch ein echt ganz, ganz wichtiger Punkt ist, Dinge zu lassen und dass das Problem in deinem und meinem geistlichen Leben nicht ist, dass wir alle unter einem großen Heiligkeitsstandard leiden. Dass das jetzt sozusagen die größte Gefahr für unser Christsein ist, dass wir einfach zu radikal sind, wenn es um Heiligkeit geht und dazu gewissenhaft sind. Das ist für die meisten eher nicht so das Problem, für mich auch nicht. Christsein heißt also auch Dinge zu lassen. Was soll man denn lassen? Und ich glaube, da gibt es natürlich zwei Dinge. Einmal gibt es Dinge, die soll man grundsätzlich lassen. Die sind definitiv tabu. Und da ist die Bibel auch definitiv voll von Dingen, wo sie uns warnt und sagt, das geht gar nicht, das darf nicht sein, das soll man bei euch nicht finden, das tut euch nicht gut und das sind schlechte Dinge und die sollen wir alle lassen. Mal so als ein Beispiel, wo es ganz hart auch ist, dass die Bibel auch ganz eindeutig, dass man soll nicht den Kontakt zu Toten suchen. Du sollst dich von Spiritismus fernhalten. Du sollst nicht versuchen, deine geistlichen Bedürfnisse an anderen Stellen zu suchen. Du sollst dich von Horoskopen und von diesem Scheiß, ja, von Spiritismus, aber das sind Dinge, wo es gut ist, wenn wir sie lassen. Auch andere Dinge wie Diebstahl, wie Lügen, wo die Bibel ganz klar ist, hey, das darf nicht bei euch sein. Und wo es eine richtige Befreiung ist, das Ganze zu lassen. Und trotzdem ist das ja gar nicht immer so ganz einfach. Wenn ich das hier so ein paar Beispiele genannt habe, dann denkst du vielleicht, bist du auch jemand, der sagt, okay, Glück, da bin ich eigentlich ganz gut aufgestellt. Und das ist ja auch relativ klar. Ist ja auch gar nicht so wahnwitzig neu, wenn ich jetzt sage, wir sollen auch schlechte Dinge lassen. Ja? Also wenn du es zum ersten Mal gehört hast, dann bin ich überrascht. Aber meistens kommt auch so diese sündigen Sachen auch eher so subtil daher. So auf einer gefühlsmäßigen Ebene. Und die Sünde kommt daher wie ein guter alter Freund, der noch direkt zwei andere Freunde mitbringt. Seinen Freund Selbstmitleid und den Freund Selbstrechtfertigung. Und dann kommt meistens, schickt die Sünde erstmal so dieses Selbstmitleid vor. Und das Selbstmitleid sagt so, hey Mann, du bist echt eine arme Sau. Du bist so gestresst im Moment. Du hast so viel um die Ohren. Und überhaupt, da haben dich auch echt Leute auch echt hängen lassen. Und wenn der dich nicht hätte hängen lassen, dann würde es dir auch besser gehen. Oder wenn das anders wäre, oder der Staat ist so ungerecht, oder in der Situation, wo du bist, oder die Gemeinde war doof, und die Beate Wilding, oder was weiß ich, oder irgendwer ist es schuld, und dir geht es wirklich schlecht, und du bist echt eine arme Sau. Und dann kommt, als nächstes kommt die Selbstrechtfertigung und sagt, also in deiner Situation, Also da kann dir eigentlich keiner einen Vorwurf machen, wenn du jetzt mal da schwach wirst. Also echt. Also wer da einen Vorwurf macht, der ist echt ungnädig. Also das ist echt okay. Ich meine, klar, grundsätzlich ist das nicht okay, aber bei dir ist das was anderes. Da ist das schon irgendwie, da passt das und das kann dir echt keiner vorwerfen. Und das ist so geschickt aufgebaut, dass man es dann irgendwie dann doch auch macht. Und ich habe das schon mal gesagt, dass ich glaube, dass wenn man so eine Sünde vielleicht so dreimal gemacht hat, dann hat man eigentlich auch nicht mehr das Empfinden, dass das was Verkehrtes ist. Dann hat man irgendwie, ist man so ein Stück gewissenlos geworden und man empfindet es auch gar nicht mehr als Unrecht, dass man vielleicht gewisse Dinge für sich halt auch legitimiert hat und sagt, das war für mich okay, weil ich halt irgendwo, ist eine andere Situation. Und deswegen ist es gut, die Bibel zu haben, weil die uns nämlich das trotzdem sagt. Egal, ob das jetzt modern ist oder nicht modern ist, ob das richtig ist oder viele Dinge richtig sind oder falsch sind. Und dass wir sie lassen. Ups, Patrick oder Markus, könnt ihr einmal die Aufnahme ganz kurz stoppen? Könnt ihr einmal die Aufnahme, oder habe ich euch da jetzt unterbrochen? Super, dankeschön, Markus. Ja, aber es gibt natürlich irgendwie auch Dinge, die sollen wir lassen, obwohl die eigentlich gut sind. Obwohl wir die eigentlich dürfen. Da geht es gar nicht darum, oh, ich lasse das jetzt, weil ich das nicht darf, sondern ich lasse das, weil es eigentlich gut ist, dem Herrn zuliebe die Sache zu lassen. Da auch mal Dinge drauf zu verzichten. Dieser Abschnitt hier trachtet zuerst nach dem Reiche Gottes, nach seiner Gerechtigkeit. Das ist aus der Bergpredigt entnommen. Und dieser Abschnitt, der startet mit den Worten, sammelt euch keine Schätze auf der Erde, wo ja dann der Rost kommt und die Diebe kommen und die Motten das noch zerfressen, sondern sammelt euch Schätze im Himmel. Da gibt es keinen Rost, da gibt es nur noch nette Motten und da gibt es auch keine Diebe mehr. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Also ist auch wieder so ein Zweiklang. Wir sollen auf der einen Seite was lassen, nämlich die Schätze hier auf der Erde sollen wir nicht sammeln. Aber wir sollen stattdessen was tun, uns nämlich Schätze im Himmel sammeln. Und daraus ergibt sich dann ja häufig eine Frage. Okay, was ist denn jetzt ein Schatz? Grundsätzlich ist die Bibel, kann man jetzt nicht sagen, dass sie gegen materiellen Besitz wäre. Auch Wohlstand oder Reichtum steckt der Segen Gottes dahinter. Also könnte man noch auf die Schlussfolgerung kommen, wie kriege ich das jetzt hin, so viele Schätze wie möglich auf Erden zu sammeln, ohne dass mein Herz dran hängt und der Herr böse wird. Ja? Oder der Worst Case, dass dann Jesus irgendwann mal sagt, verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen. Und dann steht man da so wie Pik 7 und sagt, muss nicht und geht dann hinterher traurig weg und der Herr sieht auch traurig da und dann ja, also wie kriegt man so einen Mittelweg? Ja, weißt du, so, dass man, weil so ganz den Herrn, das ist ja auch schwierig. Was ist, wenn das dann mal mit Jesus nicht funktioniert? Oder, ja, vielleicht doch besser noch ein zweites Eisen im Feuer. Man kann ja Jesus schon ans Lenkrad lassen, aber eine Hand von mir bleibt noch im Lenkrad. Ja, wenn, damit ich im Notfall doch noch das Lenkrad umreißen kann. Das wäre schon gut. Also, weil sich nur darauf zu verlassen, das widerspricht schon der grundsätzlichen Anlagementalität, die eigentlich jeder Kapitalanleger haben sollte. Nämlich, die Banker würden sagen, eine Asset Allocation ist das Wichtigste. Man muss eine gute Strukturierung des Vermögens haben und nicht nur auf ein Pferd setzen, sondern man muss auf mehrere Pferde setzen und das so ein bisschen aufteilen. Wenn das eine kaputt geht, dann haben wir immer noch das andere. Wenn das mit dem Glauben nicht funktioniert, dann habe ich immer noch meinen Besitz. Also so ganz null drauf. Und doch ist ja an dem Punkt auch die Bibel relativ klar, dass das echt schon eigentlich so da liegt der Hase im Pfeffer. Dass wenn wir zwei Eisen im Feuer haben wollen, wenn wir zwei Herren irgendwie dienen wollen, dass das nie geht. Du kannst nie zwei Prioritäten haben, die beide Nummer eins sind. Du kannst nicht Gott dienen und dem Geld. Jesus oder die Bibel sagt einmal, du kannst nicht ein Freund dieser Welt sein und hier überall gut ankommen und gleichzeitig auch ein Freund Gottes sein. Das ist nicht möglich. Sondern man muss sich da definitiv für eins entscheiden. Und dass es dann auch manchmal da praktisch dann wird, indem es dann halt auch darum geht, was tue ich denn? Oder was lasse ich auch mal? Was ist, wonach trachte ich zuerst? Und ich glaube, dass Christsein eigentlich nicht so ein zusätzlicher Lebensbestandteil ist, so ein Hobby, ja, sondern dass es eigentlich dann schon auch da relativ verkehrt ist und dass es eigentlich so ein anderer, komplett anderer Lebensstil sein sollte, Jesus nachzufolgen, so wie er sich das vorgestellt hat. Ja, ich wollte jetzt mal auch noch da ein Beispiel bringen. Zum Beispiel haben wir hier im Kultschock renoviert und oben der Laminatboden ist verlegt worden. Da waren die Jule, der Stefan, ganz viele Leute waren daran beteiligt. Und ich habe da irgendwo mal einmal Viertelstäbe irgendwie im Gebetsraum dran gehämmert. Ist etwas Schlechtes daran, Viertelstäbe in einem Gebetsraum dran zu machen? Natürlich. Okay, nein, die Antwort hätte Nein lauten sollen. Es ist etwas Gutes an sich. Es ist ja also noch nicht mal wertfrei. Man kann ja sagen, in der Gemeinde mitzuarbeiten, eine Viertelstäbe dran zu machen, ist super. Und doch habe ich irgendwie in dem Moment gehört, ja, also die Stimme Gottes empfunden, Wolfgang, du solltest jetzt lieber beten. Und jetzt mal aufhören und das mal nicht machen. Und hatte auch noch so einen Bibelvers dazu auf dem Herzen, irgendwie da auch in einer ähnlichen Situation, da waren irgendwie auch Petrus und die anderen Jünger wurden dann irgendwie auch, da gab es ein Problem in der Gemeinde und da haben die auch mal an dem Moment auch gesagt, nee, da können wir uns jetzt nicht drum kümmern. Wir müssen auch beten und predigen. Und ich hatte das auch in dem Moment so auf dem Herzen, hey, du solltest jetzt lieber mal auch Zeit mit Gott verbringen, als diese Viertelstäbe dran machen. Und ich habe gesagt, nee, das kann ich später machen, beten, aber ich will jetzt erstmal hier den Scheiß fertig kriegen. Macht ja sonst, hinterher bleibt das liegen. Und das ist ja auch Kacke. Ja. Und dann habe ich lieber Viertelstäbe gemacht. Und ich glaube, das war nicht so clever, was ich da gemacht habe. Und ich glaube, dass das auch bei diesen guten Dingen, die wir auch mal lassen sollen, genauso ist wie solche Viertelstäbe. Ich wollte euch hier das noch einmal mit so einem Bild demonstrieren. Wenn das Wasser in dieser Flasche ein Tag, 24 Stunden Zeit sind, die du von Gott geschenkt bekommen hast, dann beginnt der Tag und du machst ihn auf. Und dann ist halt die Frage, was du mit dieser Zeit machst. Und dann ist vielleicht so das Erste, dass du sagst, okay, was mache ich mit meiner Zeit? Ja, erstmal schlafen, ne? Das ist schon Teil deiner Zeit weg. Okay, was muss man noch machen? Arbeiten. Ist ja klar, ne? Und man muss ja auch noch essen, klar. Nicht zu kurz kommen. Der Haushalt muss noch gemacht werden. Ich hol mir doch mal lieber eine Schüssel oder hat eine. ja, und dann will man noch ein paar Freunde treffen und die Wohnung wieder aufräumen. Ach ja, und ich wollte noch auch Zeit mit dem Herrn verbringen. Oh. War noch eine Minute drin. Hat dann irgendwie auch nicht mehr richtig geklappt. Aber der Herr gibt dir ja neue 24 Stunden. Kann mir wirklich mal einer eine Schüssel holen? Der Hausmeister wird schon ganz nervös hier. Genau, aber der Herr gibt dir neue 24 Stunden. Und du sagst wieder, okay, diesmal, ich will Zeit mit dem Herrn verbringen. Ich habe im Gottesdienst gehört, dass da auch echt irgendwie das geistliche Wachstum irgendwie auch in meinem Herzen, das kommt daher. Okay, Gott gibt mir neue 24 Stunden. Okay, aber ich muss ja arbeiten. Ja? Ah, Mist, heute Überstunden. Und die Wohnung sieht aus. Urlaub muss ich planen. Okay, was mache ich denn jetzt noch mit der Zeit? Ach, Fernsehen. Oh, ich bin heute aber auch echt, heute bin ich echt zerschossen. Nee, heute bin ich müde. Ich bete nochmal, ah nee. Ich wollte noch beten, aber bin schon eingeschlafen. Und jetzt warst du hier im Gottesdienst, Freitagabend, und hast gehört, hey, ich trachte jetzt mal zuerst nach dem Reiche Gottes. Und ich sag mal, okay, ich will jetzt mal zuerst Zeit mit dem Herrn haben. Nein, das ist nur ein anderes Format. Also ich drücke die so ein bisschen zusammen. Nein, aber ja, du bekommst wieder Zeit von Gott geschenkt, wieder 24 Stunden, aber diesmal machst du es anders. Du sagst, ja, das soll mal meine erste Priorität haben. Ich will mal Zeit mit Jesus haben, bete eine Runde, lese ein Stück in der Bibel. Okay, dann gehe ich arbeiten. Schlafen hatte ich gestern auch so gut wie nicht. Viel zu kurz gekommen. Ach, und den muss ich auch unbedingt noch anrufen. meinen besten Freund. Zu der Feier müssen wir noch Geschenke kaufen und ach, jetzt wollte ich noch die Wohnung aufräumen. Ach Mist, das fällt aber heute mal flach. Und Leute, ich glaube, dass das wirklich ein Riesengeheimnis ist. Dass das sogar ein Geheimnis ist, wie ihr reich werden könnt. Viele Leute, zum Beispiel beim Sparen, machen das auch so. Ich spare von dem, was am Ende des Monats übrig ist. Das klappt vielleicht bei 10% der Leute. Bei allen anderen ist das so, die haben irgendwie ein übermenschliches Loch im Portemonnaie. Das ist immer leer. Und das Konto ist auch immer leer, wenn es wenigstens leer wäre. Ja? Und es geht nur so, dass man es irgendwo ein Teil irgendwo in den Sparstrumpf steckt, wo man es nicht mehr sieht. Und dann macht man halt auch seine Ausgaben und so weiter. Dann ist das Konto auch wieder leer, aber man hat noch was im Sparstrumpf. Dass man es irgendwo separiert, dass man es ausgibt, dass man es besonders hält und dass man auch sagt, ja, das soll mal am Anfang sein. Und das Risiko, was da drin steckt, ist, weil ich glaube einmal, dass es sein muss, weil es umkämpft ist, eine gute Zeit mit Jesus zu haben. Dass, wenn das das Wichtigste ist, wenn du zuerst danach trachtest, nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit. Und das wird nie ohne, und das ist im Grunde, geht es hier auch um Qualitätszeit mit dem Herrn, dann wird das immer angefochten sein. Ich habe schon mal, und ich werde nicht müde, ihn zu zitieren, Peter Strauch, den Altpräses des Bundesfreiwangerischer Gemeinden, zitiert. Und der sagte nämlich über sein Leben, in keinem Bereich meines Lebens erfahre ich so viel Kampf wie in meiner stillen Zeit. Dann ist das Telefon, dann ist man müde, dann kommt ein Film, dann ruft jemand an, dann nochmal Mails und dann alles Mögliche kommt dann und will uns davon abhalten. Und ich glaube, dass alles Gute umkämpft ist, aber dass es sich voll lohnt. Ich habe jetzt mal so versucht, meine Zeit lang so ein Tagebuch anzufangen. Wie geht mein Tag rum, auch so Jesusmäßig, wenn ich das mache, wie bei den ersten beiden Flaschen? Und wie läuft mein Tag, wenn ich irgendwie auch eine Zeit mit Jesus hatte? Und ich habe ja jetzt auch nicht irgendwie, es geht ja nicht darum, dass das die meiste Zeit hat, dass wir jetzt versuchen, mehr zu beten als zu arbeiten oder zu schlafen. Wer will das schaffen? Aber es ist umkämpft. Und ich kann auch da keine großen Dinge ableiten, aber irgendwie, was ich schon merke, irgendwie sind die Tage auf jeden Fall anders und irgendwie auch besser. Ich war bei einer Freundin der Familie und die hatte so eine Postkarte irgendwo in der Wohnung platziert und da stand drauf: Die Ordnung im Herzen meines Kindes ist mir wichtiger als die Ordnung in meiner Wohnung. Ich fand den Spruch gut. Das heißt ja, wenn derjenige es wirklich ernst meint, die Ordnung in dem Herzen meines Kindes, also die Beziehung zu meinem Kind, was meinem Kind wichtig ist, mir ist wichtiger, meinem Kind zuzuhören, was das für Probleme hat, eine gute Beziehung aufzubauen. Und dafür nehme ich in Kauf, dass mein Auto dreckiger ist, nicht so gut geputzt ist, meine Wohnung unordentlicher ist. Und ich glaube, das ist irgendwie auch so ein bisschen das, dass das auch manchmal auch Jesus von uns abverlangt, dass dann halt andere Dinge zu kurz kommen. Wenn das Reich Gottes dir so wichtig ist, dass du halt dann bei manchen Dingen nicht immer mitmachst. Dass vielleicht dann deine Noten in der Schule nicht so gut sind. Dass vielleicht die Karriere nicht so steil war. Und du manchen Aufstieg hast halt auch sausen lassen. Nicht jede Fortbildung mitgemacht hast. Dass vielleicht, du die ranzigste Karre fährst von allen. Nein, aber wo andere Dinge halt auch zu kurz kommen, weil das eine dir halt so wichtig ist. Weil alles geht irgendwie nicht. Weil der Tag hat halt nur 24 Stunden. Aber ich glaube, es ist gut. Weil Jesus nämlich auch gesagt hat, und jetzt komme ich so auf die Zielgeraden, auch im Matthäus-Evangelium, dass jeder, der um seines Namens willen, Äcker und Häuser und Brüder und Schwestern und alle anderen möglichen Verwandten verlässt, also der halt auch Dinge sein lässt, und da geht es ja auch viel um Beziehungen, die man dir vielleicht auch mal etwas kürzer kommen, dass Gott es ihm wiedergeben wird. In dieser Zeit, vor dem Himmel, unter Verfolgung, das steht auch mit dabei, und dass es im Himmel das ewige Leben dazu gibt. Und dass es sich auf jeden Fall lohnen wird. Ja, das wollte ich sagen. Ja, und es ist auch gut, auch Dinge sein zu lassen und dafür das andere zu tun, das andere mehr Priorität zu geben. Genau, nehmt euch diesen Bibelvers mit, packt den vielleicht mal irgendwo an den Spiegel, in das Handschuhfach, in euer Portemonnaie, dass ihr den vielleicht euch diese Woche mal ab und zu über den Weg läuft und es vielleicht auch ein bisschen mit bewirkt, dass irgendwie die Predigt so in euren Alltag hineinkommt und nicht jetzt hierbei bleibt. Ich darf schon mal die Band nach vorne bitten. Die werden jetzt gleich passend den alten Beatles-Schlager Let It Be spielen dazu. Und ihr könnt schon mal auf die Bühne gehen. Und mich würde interessieren, ob da noch auch von, ich habe mal so kürzere Geschichten auch von mir erzählt, wo es mal bei mir auch darum ging, auch Dinge sein zu lassen. Und da wäre einfach auch nochmal das Mikrofon offen, dass ihr auch was erzählen könnt, was ihr auch mal für Jesus ja, mal gestrichen habt oder gesagt, okay, ich gebe das auf, dem Herrn zuliebe. Dann fände ich das total cool, wenn ihr das auch noch am Mikrofon erzählen würdet.